Hallo, hier ist Michael Greder mit einer neuen Aufnahme des Eule-Podcasts. Und heute habe ich Andrea Hofmann bei mir. Hallo Andrea.
Hallo Michael.
Andrea ist Expertin für das Gesangbuch, denn dieses Jahr feiert die EKD ein ganz besonderes Jubiläum. 500 Jahre evangelisches Gesangbuch. Das war die erste Strophe von Bis hierher hat mich Gott gebracht von Emilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt, gesungen von Sängerin der Kantorei Bad Frankenhausen, Oldes Leben und des Projektchores Sondershausen unter der Leitung von Kantorin Laura Schildmann. Dieser kleine musikalische Einstieg ist auch so etwas wie ein Teaser für die Episode über Dichterinnen, Theologinnen und Gesangbücher. Andrea, aber sag erst mal kurz vorher für unsere Hörerinnen und Hörer, wo steckst du gerade und was machst du eigentlich?
Naja, im Moment bin ich in Basel, sitze hier in meinem Büro. Ich bin seit 1. Januar hier die neue Professorin für Kirchen- und Theologiegeschichte und jetzt hier gelandet nach einem doch eher längeren wissenschaftlichen Weg, der mich über verschiedene Stationen geführt hat. Ich habe in Heidelberg studiert und promoviert und war lang wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäische Geschichte in Mainz und an der Humboldt-Universität zu Berlin und genau hatte dann diverse Stipendien zwischendrin noch. Und jetzt ist dieser doch sehr lange Weg der Qualifikationsphase abgeschlossen und ich bin in Basel angekommen.
Und zwar richtige, volle Professorin mit Lehrstuhl.
Ja, genau so sieht's aus und vertrete hier 2000 Jahre Christentumsgeschichte.
Ja, großer Bogen mit den 2000 Jahren. Ich habe dich ja kontaktiert und angerufen, weil du hast eine Tagung, die schon mal dieses 500 Jahre Jubiläum Gesangbuch im Landeskirchlichen Archiv in Nürnberg so vorbereitet hat, schon mal ein bisschen vorgeblickt hat darauf. Ich möchte da erst nochmal von dir wissen und auch so von deiner Forschungsbiografie her, warum interessierst du dich auch in deiner Arbeit eigentlich so sehr für das Gesangbuch?
Ja, ich habe ja Theologie und Musikwissenschaft studiert, als zwei Fächer damals. Und da lag das irgendwie nahe, dass ich natürlich so die Schnittstellen gesucht habe. Und in meiner Promotion habe ich mich mit Psalmliedern aus der Reformationszeit befasst. Und da ist man ja schon ganz nah an den Gesangbüchern dran. Und habe jetzt das wieder aufgenommen und habe angefangen, nach der Habilitationsschrift dann zu forschen zu Frauen und ihrer Frömmigkeit im 16. und 17. Jahrhundert. Und auch da stößt man ja wieder auf die Gesangbücher, denn Gesangbücher sind gerade für Frauen auch ein ganz wichtiger Ort gewesen, wo sie selber ihre Frömmigkeit ausdrücken konnten. Und genau, so bin ich eigentlich immer wieder zum Gesangbuch gestoßen und jetzt stand ja dieses Jubiläum bevor und da war es ein großer Glücksfall, dass sich im Vorfeld die Esther Wipfler, das ist eine Kunsthistorikerin, die ich in Wolfenbüttel kennengelernt habe und ich, dass wir uns zusammengetan haben und gesagt haben, man müsste doch aus interdisziplinärer Perspektive auch historisch zu diesem Jubiläum mal was beitragen. Und so ist dann die Idee entstanden, diese Tagung zu organisieren und eben in Kooperation dann tatsächlich mit der EKD und dem wirklich ganz wunderbaren Landeskirchlichen Archiv in Nürnberg.
Und du hast da jetzt schon was angesprochen, was ich auch sehr auffällig fand, weil du hast mich schon mal auch in euren Tagungsband dann reinschauen lassen. Quasi aus deiner Forschungswerkstatt heraus durfte ich auf deinen Schreibtisch schauen. Du untersuchst in deinem Beitrag die Biografie kurz, aber auch eben die Herausgeberschaft von drei interessanten Frauen, die Gesangbücher herausgeben. Und du hast jetzt gerade in deiner Antwort auch schon so gesagt in so einem Nebensatz, ja, wenn man sich mit Frömmigkeit und Spiritualität von Frauen auseinandersetzt, dann kommt man sofort auf das Gesangbuch. Und es deckt sich tatsächlich auch mit meiner Lebenserfahrung, mit meiner Berufserfahrung, wenn ich in ein Krankenzimmer komme oder auch in meiner eigenen Familie. Das sind in aller Regel nicht die Männer, die dann auf dem Nachttisch ein Gesangbuch liegen haben, sondern es sind wirklich ausschließlich die Frauen. So kann man es, glaube ich, sagen. Woran liegt das denn?
Ja, ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, so auch historisch gewachsen und ich untersuche das ja praktisch ab der Reformationszeit, aber vorher kann man das auch schon feststellen, dass die Frau doch, und ich glaube, das ist heute immer noch so, so ein bisschen dafür da ist, in der Familie, die Frömmigkeit zu übermitteln und so diese religiösen Ideen zu transportieren, gerade auch was die Erziehung zum Beispiel von den Kindern betrifft. Und das können wir im 16. Jahrhundert sehen und das ist bestimmt heute in vielen Familien. Ich würde das jetzt gar nicht verallgemeinern, aber ich denke, es ist immer noch so, dass es tatsächlich die Mutter ist, die eben gerade mit den jungen Kindern ja, die erste Einübung von so Glaubenspraktiken und Glaubenserfahrungen macht. Und da sind es eben gerade die Frauen, genau, die Gesangbücher auf dem Nachttisch liegen haben. Und man hat es noch mal auf einer anderen Ebene, gerade im 17. Jahrhundert, da sind es eben die Fürstinnen, die praktisch, also man hat das Fürstenehepaar, der Fürst ist für die Politik zuständig und die Frau ist für die Religion im Land zuständig. Und das muss man ganz klar sehen, die ist als Landesmutter einfach dafür da, für zu sorgen, dass ihre Landeskinder eine ordentliche Religionsausübung machen können. Und damit stärkt sie ja zugleich auch die Regierung ihres Fürsten. Also das sind so die zwei Ebenen, die ich da anschaue in der
Also
frühen.
dieses landesherrliche Kirchenregiment, wie man dann ja auch dieses System nennt, dann ausgehend von der Reformation, würdest du jetzt sagen, ist ja schon von Anfang an auch eigentlich ein Frauenthema. Also es hätte ja erstmal so gar nicht direkt was mit dem Gesangbuch zu tun. Also allein das ist schon eine, finde ich, bedeutende Beobachtung und Feststellung und Erkenntnis. Aber was hat es denn dann jetzt nochmal genau mit dem Gesangbuch zu tun? Warum ist es dann Gesangbuch irgendwie das Medium, in dem sich vor allem Frauen über ihre Theologie, ihre Spiritualität und Frömmigkeit austauschen?
Es ist tatsächlich eine der wenigen Möglichkeiten, wo Frauen in dieser Zeit überhaupt die Möglichkeit gehabt haben, sich literarisch zu äußern. Eigentlich schreibt ja in der frühen Neuzeit schreibt der Mann. Und wenn Frauen, da ist einfach sind so Lieder, Gebete, auch so kleine erbauliche Texte. Das ist eigentlich so die Gattung, wo die Frau sich äußern. Also einfach auch äußern darf und wo es auch die Möglichkeit gibt, dass das, was sie da schreibt, dass das auch gedruckt wird und verbreitet wird. Also es ist jetzt in der Zeit, es gibt es natürlich schon auch, aber es ist eher unüblich, dass eine Frau jetzt einen wissenschaftlichen, theologischen Traktat schreibt, weil das nicht ihre Sphäre ist, in der sie sich bewegt. Aber es sind halt gerade diese Gesangbücher, Gebetbücher auch und so Erbauungsbücher, das sind so die Orte, wo eine Frau sich theologisch in der Zeit äußern darf. Deshalb nützen die das auch, eben weil die Frau so eng mit der religiösen Sphäre, mit der Frömmigkeit verbunden ist.
Darf ich dann sagen, das ist ein frühes reformatorisches, feministisches Empowerment?
Ja und nein. Also es ist ja so, dass es auch vor der Reformation gab es schon Frauen, die natürlich geschrieben haben und die waren meistens in den Klöstern. Ich meine, diese ganzen großen Mystikerinnen, die wir im Mittelalter haben und also ganz prominent sowieso als Theologin im Mittelalter, Hildegard von Bingen, die haben ja gerade in den Klöstern geschrieben und waren da ja auch anerkannt als Theologinnen. Das ist ja eine Entwicklung, die ist mit der Reformationszeit mehr oder weniger abgebrochen, weil ja die Reformation die Klöster jetzt nicht grundsätzlich alle abgeschafft hat, aber es ja doch zu einer ziemlichen Dezimierung kam. Da ist eigentlich tatsächlich wieder was, also ein Bereich abgeschnitten worden, wo Frauen aktiv waren, wo Frauen ja auch Bildung erwerben konnten. Also das fällt mit der Reformation erstmal weg. Aber die Frauen suchen sich dann halt ihre anderen Wege sozusagen, wie sie ihre Theologie machen können. Und dann kommen wir wieder zu den Gesangbüchern.
Und da hast du eine Person an Anfang deiner Beobachtung gestellt, weil sie natürlich am nächsten auch an der Reformationszeit liegt, nämlich die Magdalena Hallmayr. Ja, die hat 1535 bis 1590 gelebt und gewirkt und die war dann Hauslehrerin. Also hat sie, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, eigentlich diese Funktion, diese Bildungsfunktion, die in den Klöstern vorhanden war, dann transformiert in die höfische und frühbürgerliche Bildung.
Genau, das kann man so sagen. Und das Spannende ist, die war Hauslehrerin, die war aber auch an der Schule tatsächlich tätig. Was ein Beispiel dafür auch ist, dass natürlich Frauen in der frühen Neuzeit nicht nur im Haus gesessen haben und gekocht haben, um das jetzt irgendwie plakativ zu sagen, sondern dass die natürlich auch Berufen nachgehen mussten. In dem Fall war es tatsächlich so, dass ihr Mann war schon Lehrer oder Schulmeister und anscheinend hat das Geld nicht gereicht. Deshalb ist sie dann mit ihm praktisch an die Schule gegangen und hat da vor allem die Mädchen ausgebildet, musste dann an dem Ort, wo sie war, in der Oberpfalz, musste den dann verlassen und ist dann wieder in diesen höfischen Kontext gegangen. Also die haben dann so bei höfischer Kontext ist vielleicht doch zu hoch, also es sind eher so Adelsfamilien, wo sie dann da Kinder unterrichtet hat.
Und warum hat sie dafür ein Gesangbuch genommen?
Die hat was ganz Spannendes gemacht. Die hat sich biblische Bücher vorgenommen, und zwar komplette biblische Bücher. Also am faszinierendsten finde ich das mit der Apostelgeschichte. Und hat dann angefangen, diesen Bibeltext umzuschreiben in Gedichte praktisch. Und dazu, da hat sie dann Kirchenliedmelodien unterlegt, dass man dann praktisch die ganze Apostelgeschichte durchsingen konnte. Mit so Strophen und Reimen, die uns heute eigentlich eher lustig vorkommen. Aber darum ging es ihr gar nicht. Also es ging ihr da nicht darum, dass sie da eine hohe Kunst irgendwie dichtet, sondern sie wollte eben, dass man durch das Singen die Inhalte aus den biblischen Büchern auch memoriert. Weil wenn man sich Schulunterricht in der Zeit vorstellt, ist es ein bisschen anders als bei uns heute. Und ein Teil dieses Schulunterrichts war halt auch sozusagen Bibelkunde, und da haben Kinder die biblischen Bücher teilweise sogar auswendig gelernt. Kennen wir vielleicht vom Sprachenlernen auch. Also wir haben Hebräisch auch
Ja,
so gelernt, dass wir irgendwelche Endungen auf komische Lieder
das war
da
auch meine
gefunden haben.
Assoziation.
Ja, genau.
Genau.
Und das ist eine Technik, die kennt man auch schon aus dem Humanismus, und übrigens, also das ist eine große Tradition, in der sie da steht. Und deshalb hat sie diese Gesangbücher gemacht.
Das möchte ich jetzt mal verbinden mit dem, was du am Anfang gesagt hast. Das ist dann nämlich auch eine Form von, ich fasse es zusammen, weiblicher Spiritualität und Frömmigkeit gibt, aber das auch eben ein Medium war, wo Frauen, weil es als ihre Sphäre galt, sich theologisch äußern konnten. Finden wir denn bei Magdalena Hallmayr jetzt schon irgendwie so etwas wie eine weibliche, feministisch ist so anachronistisch, aber vielleicht sowas wie eine weibliche Theologie, die dann auch in ihrer Umdichtung der Apostelgeschichte zum Tragen kommt.
Ja, das ist so gerade das, was ich so versuche, auch in meinen Sachen, die ich angucke, rauszufinden, was sie macht. Und das ist typisch für die Zeit. Sie stellt sich erstmal in ihrer Vorrede, also in ihrem Vorwort, wo sie noch gar nicht dichtet, stellt sie sich erstmal ganz bewusst in eine bestimmte Tradition. Also sie sagt, sie leitet praktisch aus der Bibel her, führt da Frauennamen auf, die ja auch schon als Sängerinnen in der Bibel gelebt haben. Also die Sängerinnen in der Bibel waren und die auch als Frauen das Evangelium verkündet haben. Und da kommt man ja, wenn man ein bisschen guckt, gibt es ja eine lange Reihe. Also Deborah, Hannah, Maria natürlich, dann Maria Magdalena. Und das ist so ganz typisch für diese Frauen, dass die oft diese Reihungen da bringen und sagen, in dieser Generation stehen wir auch. Das waren die Frauen, die schon das Recht hatten, das Evangelium zu verkünden, die es auch gemacht haben. Wir dürfen das jetzt auch. Also es ist so ein ganz starker Impuls, den man vielleicht auch in Beziehung setzen muss, wenn Männer Gesangbücher rausgeben, dann sagen die immer, wir stehen in der Nachfolge von König David. Das klingt natürlich toll und das legitimiert ja auch alles, und Frauen machen es eben anders, die verweisen eben ganz gezielt auf diese Frauenfiguren, und damit sagen sie ja gleichzeitig auch, dass ja auch Frauen eine Handlungsmacht haben im Bereich von Kirche und Theologie.
Also haben wir so ein Analogon zur apostolischen Sukzession, aber eben
Ja,
auf einer
genau.
anderen Ebene.
Ja, genau.
Du hast noch herausgearbeitet, die Biografie und das Wirken von Aemilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt. Die hat von 1637 bis 1706 gelebt und gewirkt. Was war jetzt im Unterschied zu dem, was wir zu Magdalena Hallmayr gerade gehört haben, so ihr Schwerpunkt? Also ich muss noch dazu sagen, damit es nochmal klar ist, alle diese Personen, die wir jetzt gerade nennen, die haben eigene Gesangbücher herausgegeben, beziehungsweise wurde in ihrem Namen ein Gesangbuch herausgegeben und es waren alles Gesangbücher, die eine weite Verbreitung hatten. Also wo jetzt nicht irgendwie nur so fünf Leute das mal so abgeschrieben haben, sondern wo es wirklich darum geht, die haben sich in der Fläche verbreitet und waren viele, viele Jahre in vielen Bereichen sehr wirksam.
Ja, Emilie Juliane, das ist so ein Lieblingsbeispiel von mir irgendwie. Die ist auch ganz gut erforscht, also gerade auch, weil es zwei Lieder im evangelischen Gesangbuch von ihr noch gibt. Das ist bis hierher hat mich Gott gebracht und wer weiß, wie nahe mir mein Ende. Also da lebt sie noch weiter, aber sie hat wesentlich mehr gedichtet und geschrieben als nur diese zwei Lieder. Also ich meine, das ist, man geht da echt von ungefähr 600 Liedern aus, die sie gedichtet hat. Sie war eben so eine, sie war eine Landesmutter, sie war die Gräfin von Schwarzburg-Rudolstadt und deshalb hat sie sich auch verantwortlich gefühlt für die religiöse Erziehung ihrer Landeskinder und da hat sie sich eben besonders bemüht um die Frauen, auch aus ihrer eigenen Erfahrung raus. Sie war ja auch, sie war Mutter, sie hat auch ein Kind sehr früh nach der Geburt verloren. Sie kennt also diese ganzen ja, Kontingenzerfahrungen irgendwie, die so eine Frau durchmacht im Laufe ihres Lebens und deshalb hat sie ein Gesangbuch rausgegeben, was ich besonders schön finde, das geistliche Weiber-Aquavit. Weiber-Aquavit kann man übrigens nachkochen. Das war in der frühen Neuzeit tatsächlich ein Getränk, was es gegeben hat, was angeblich gegen alle Frauenkrankheiten geholfen hat. Also gibt es so in alten Lexika gibt es verschiedene Rezepte. Das muss grauenvoll geschmeckt haben und hilft gegen alles. Also gegen Übelkeit bei der Schwangerschaft und gegen Hysterie und was angeblich Frauen in der Zeit sonst noch gehabt haben. Und sie überträgt es halt und macht da ein Gesangbuch, wo sie praktisch eine geistliche Medizin für Frauen gibt. Und in diesem Gesangbuch versammelt sie dann Gebete und Lieder und Bibelverse, so für die verschiedenen Stationen im Leben einer Frau, von der Situation, junge Frau sucht einen Mann, bis über Verlobung, Hochzeit und dann eben diese verschiedenen Stadien von Schwangerschaft, Geburt, aber eben auch Tod, der Mutter oder auch Tod des Kindes. Und dafür schreibt sie eben dieses Buch, was sie für die Frauen in ihrem Territorium praktisch schreibt, um denen da so eine Lebenshilfe zu geben.
Zwei Fragen. Einmal zur Sache. Du hast es betont, sie hat die gedichtet. Das heißt, sie hat die Texte geschrieben. Hat sie auch musiziert?
Also das ist da im 17. Jahrhundert, das machen die Männer genauso. Meistens übernehmen die alte Kirchenliedmelodien für ihre Gedichte. Also die schreiben keine neuen Melodien, sondern die nehmen bekannte Melodien. Das sind oft die Lutherlieder natürlich. Und was dann noch so kommt, auch was so in den Territorien ungefähr bekannt ist. Komponiert hat sie, soweit ich es jetzt weiß, nichts. Also sie dichtet tatsächlich nur und oft kann man es auch erkennen, wenn sie dichtet. Das ist auch so eine Form von weiblicher Frömmigkeit, glaube ich, dass sie meditiert hat über Gesangbuchlieder, die es schon gibt. Also zum Beispiel aus tiefer Not schreie ich zu dir oder so. Das hat sie sich vorgenommen in ihrer Meditationsstunde, die sie jeden Tag abgehalten hat. Und dann hat sie angefangen, in diesem Meditieren diesen Text umzuschreiben. Also das hat man bei ihr ganz oft, dass man so die ersten zwei, drei Verse noch erkennt und denkt, aha, das ist doch ein altes Lied, das ist doch Luther. Und dann plötzlich fängt sie an, da selber neu dran zu dichten, je nachdem, wie es gerade bei ihr, welche Themen sie gerade so beschäftigt haben.
Das heißt, so ein kompositorischer, kreativerer Umgang auch mit dem Werk von anderen war schon immer üblich und gehört eigentlich zur Tradition eines Gesangbuches oder ist es hier so eine Ausnahme?
Nee, das gehört absolut dazu und das ist auch, glaube ich, einfach eine große Wertschätzung auch, muss man sagen, gegenüber sozusagen den Vorgängern. Also es ist nicht so wie bei uns, im wissenschaftlichen Kontext würde man jetzt sofort sagen, die hat plagiiert oder sowas oder war nicht selber kreativ, aber da ist es tatsächlich eine Wertschätzung mit dem, was vorausgegangen ist.
Ich habe bei noch etwas aufgemerkt, was du gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, ja, so ungefähr 800 Lieder wird sie wahrscheinlich geschrieben haben. Und wir haben zwei von diesen 800 Liedern in unserem evangelischen Gesangbuch. Wie kommt's?
Ja, naja, das ist so dieses Gesangbücher entwickeln sich und auch unser evangelisches Gesangbuch hat sich ja auch entwickelt. Da gibt es ja auch Vorgänger und das ist eben so eine Beobachtung, die wir nicht nur im Gesangbuch haben, sondern auch in unserer Geschichtsschreibung allgemein, dass Texte von Frauen ja eher immer an zweiter Stelle kommen. Also, dass man halt in der Tradition, und da ist vor allem das 19. Jahrhundert halt prägend, wenn es so zu einer Kanonbildung kommt, immer erstmal die Texte von den Männern überliefert hat. Und die Texte von den Frauen, die laufen so ein bisschen nebenher oder fallen eben ganz raus.
Jetzt hattest du ja vorher gesagt, dass man ja schon sagt, diese religiöse Erziehung und dadurch auch schon ein gewisses Genre des Gesangbuches ist die Sphäre der Frau. Jetzt
Ja.
sagst du ja aber doch irgendwie, dass am Ende dann der weibliche Beitrag dazu an zweiter Stelle kommt, so wie du es gesagt hast.
Ja, ist nochmal die Frage, also gerade wenn man mit diesen Sphären sich nochmal anguckt, ich glaube auch, dass es im 17. Jahrhundert noch, da gibt es ja dieses Gesangbuch auch von der Emilie Juliane, das ist ja ein ganzes Gesangbuch, was von einer Frau geschaffen ist und rausgegeben wird. Das hat ja aber nicht diese Stellung, also es ist dann im Territorium Schwarzburg-Rudolstadt verbreitet, das hat ja nicht diese Stellung wie bei uns das evangelische Gesangbuch oder vorher das evangelische Kirchengesangbuch, die ja sozusagen für praktisch die ganzen deutschsprachigen Gebiete da waren. Und ich glaube, dass da einfach auch nochmal dieser Bruch besteht und da ist eben das 19. Jahrhundert dazwischen. Zwischen der frühen Neuzeit und heute, wo einfach die Texte der Frauen rausgeflogen sind und wo Frauen, also ich glaube, was geblieben ist über die Zeit, ist, dass Frauen die Vermittlerinnen von Religion gewesen sind. Aber man hat sie halt gerade in diesen offiziellen Gesangbüchern eher dann zurückgedrängt. Ich meine, das ist anderen Frauen genauso passiert wie der Emilie Juliane.
Und umso spannender fand ich deine Wiederentdeckung von Henriette Katharina von Gersdorf, wo du, wie ich in deinem Aufsatz nachlesen konnte, auch schon Zeitgenossen zitierst, die sie als eine der größten lebenden Denkerinnen in unseren Gefilden bezeichnen und auch als eine der größten Poetinnen. Also sie hat gelebt, die Henriette Katharina von 1648 bis 1726 und war noch mal mehr als die anderen beiden, also als Magdalena Hallmayr sowieso, aber auch noch mal viel mehr als Emilie Juliane, sehr, sehr einflussreich durch ihre Heirat und da, wo sie sich eben auch bewegt hat, in Dresden hatte sie ein viel größeres Einzugsgebiet und wohl auch eine sehr große Bedeutung für dann die aufkommenden pietistischen Strömungen und die Prominenz, die theologische, die dann auch unter ihrer Ägide, ja, oder sagen wir mal so, in ihrer Linie auch erzogen wurde oder mit ihrer Hilfe. Kannst du da ein paar Worte zu sagen, was dann ihre Besonderheit darin ausmacht?
Ich wollte vorher noch was sagen. Ich meine, es ist ja so, ich habe ja diese Frauen alle nicht wirklich jetzt wiederentdeckt. Das läuft immer so mit. Die sind schon irgendwie noch bekannt. Die kommen in der Literatur auch immer wieder vor. Also zur Emilie Juliane gibt es eine ganz wunderbare Dissertation auch von Susanne Schuster. Das Problem, was ich glaube, was wir haben, ist, dass die nicht in diesen Gesamtüberblicksdarstellungen zur Reformation oder so drinstehen. Und das ist ein Punkt, den würde ich ganz gern ändern. Und gerade bei der Henriette Katharina von Gersdorf ist es halt total auffällig, dass die sehr bekannt war. Die kommt in jedem Frauenzimmerlexikon vor. Das ist so eine bestimmte Gattung, die gibt es in der frühen Neuzeit, wo eben, also es sind so Personenlexika, wo eben über berühmte Frauen irgendwie so Biografien drinstehen, so wie die neue Biografie, nee, wie heißt das? Neue deutsche Biografie, die gibt es ja online oder sowas. Genau, und die Henriette Katharina von Gersdorf hat auch ein riesiges, fast tausende von Liedern gedichtet, auch Texte geschrieben, Besinnungen geschrieben, hat, soweit ich das jetzt auch weiß, ja genau, die hat auch in lateinischer Sprache gedichtet. Also die ist wirklich auf einer Ebene mit den großen Dichtern ihrer Zeit und das hat man in der Zeit auch anerkannt. Also das war klar, das wusste man. Das Gesangbuch wurde dann nach ihrem Tod publiziert. Und was an ihr halt wirklich interessant ist, sie war in Kontakt mit Spener. Sie war eine Förderin von August Hermann Francke. Und als sie ihn nicht mehr fördern wollte, ist diese Verbindung ein bisschen abgebrochen, wie das halt so ist. Und wenn man sie heute noch kennt, dann taucht sie immer so als die Großmutter von Zinzendorf auf. Und das ist sie auch noch.
Du hast jetzt gesagt, mehrere tausend Dichtungen. Wie viele davon finden wir heute im Gesangbuch?
Bei ihr weiß ich das, die sind im Herrnhutischen Gesangbuch noch drin. Ich glaube, bei uns im EG ist nichts. Mir fällt jetzt gerade keins ein.
Ja, aber ich finde, das ist ja schon mal auch irgendwie eine interessante Beobachtung, dass wir eine auch in ihrer Zeit sogar sehr, sehr anerkannte, Person in dem Wirkungsbereich Religiosität, Spiritualität, Gesang, Dichtung haben, die mehrere tausend Texte, die sicherlich unterschiedlicher Qualität auch waren, ja, aber sogar auch auf Latein publiziert hat, verbreitet hat, das auch sehr professionell getan hat, so wie ich das bei dir verstanden habe. Also nicht mal einfach irgendwie so nebenbei, sondern das war schon ihr Hauptgeschäft, ihr Lebens- und Arbeitsschwerpunkt, so Religiosität zu vermitteln. Und heute, also weißt du, hätte ich dich jetzt gefragt bei Paul Gerhardt, wo man wahrscheinlich was Ähnliches erzählen könnte, ja, als Zusammenfassung, wie ich es gemacht habe, wenn man es so knapp tut, und ich dich frage, haben wir jetzt von Paul Gerhardt eigentlich ein Lied? Und wenn ja, wie viele in unserem Gesangbuch? Hast du gesagt, ich weiß gar nicht, wie viel das eigentlich sind.
Ja,
Ja,
genau. Aber
während
wir
wir
hätten
jetzt,
angefangen aufzuzählen und wir hätten sofort
genau,
alle möglichen Lieder nennen können, ja.
wenn wir jetzt bei Henriette Katharina von Gersdorfer irgendwie ins Überlegen kommen, ist da überhaupt eins da? Ja, wir können es gar nicht so beantworten. Das ist ja auch schon eine Beobachtung. Konntest du bei ihr herausarbeiten, was denn jetzt so ihre Form von weiblicher Theologie ist, was theologische Aussagen sind, die sie in ihren Dichtungen und Liedern trifft?
Also was ich interessant fand, war, dass ich was typisch Weibliches jetzt so gar nicht bei ihr gefunden habe. Also das war ja immer meine Hoffnung, dass ich irgendwas finden kann, wo ich sagen kann, das ist typisch für eine Frau und das ist ganz anders. Da bei ihren Liedern, also zumindest mir ist es, ich habe jetzt auch nicht alle 1000 oder wie viel es da gibt, jetzt tatsächlich durch, aber relativ viele doch mal versucht zu analysieren. Und ich kann nicht sagen, dass die sich in irgendeiner inhaltlichen Form von dem unterscheiden, was in der Zeit praktisch so in diesem pietistisch-lutherischen Umfeld vorkommt. Also man hat eine sehr tiefe Jesus- und Passionsfrömmigkeit, die da kommt, die sehr innig ist, die aber, das finde ich so ganz angenehm, nicht so in diese Blut- und Wunden-Frömmigkeit geht, die ja oft auch sehr dann irgendwie mit komischer Züge, die uns irgendwie dann schon halb erotisch vorkommen, was weiß ich, die Frau unter dem Kreuz und das blutet alles und was sie dabei denkt und so, das ist bei ihr so gar nicht, sondern es ist eigentlich eine ganz strikte lutherische Passionsfrömmigkeit, die sie da bringt. Immer auch, wie wir es ja auch von Paul Gerhardt kennen, dass so in den letzten Strophen dann der Ausblick kommt auf die Ewigkeit, auf die ewige Rettung, dann auf das Zusammenkommen dann der gläubigen Christin mit Jesus dann. Und das drückt sie, wie ich finde, halt auch in wirklich schönen Versen da aus. Es ist für mich ist es eigentlich eine schöne Innerlichkeit und eine schöne Theologie, die da drin steckt, ohne dass das irgendwie so völlig in Emotionen und Gefühle ausartet.
Das heißt, für eine Auslassung oder eine Klassifizierung als zweitrangig, ja, bei Emilie Juliane noch, die wir davor hatten, wo man ja sagen kann, okay, die hat halt einfach total viel so Themen, die die weibliche Existenz betreffen, ja, die einen Mann natürlich angehen sollten, aber halt einfach nicht in dieser gleichen Weise
Genau.
körperlich und
Ja.
seelisch angehen können. Ja, das geht so einfach nicht, weil man diese existenziellen Erfahrungen nicht machen kann und nicht gemacht hat. Da kann man noch das fragwürdige Argument vielleicht irgendwo gelten lassen, dass man sagt, okay, das ist halt nichts, was wir jetzt total allgemein bräuchten. Ja, aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist ja Henriette Katharina total auf lutherisch-orthodoxer Linie.
Genau, die ist so auf dem Zwischenfeld, so ein bisschen zwischen Orthodoxie und Pietismus. Ich meine, das kann man ja oft nicht so richtig unterscheiden. Genau, aber es ist so,
Ja, vor allem in Halle, wenn da
ja,
die
genau, sie hat
Bezüge
praktisch
sind.
so diesen Kontakt mit den pietistischen Wortführern sozusagen. Spricht so inhaltlich, spräche nichts dagegen, die ins Gesangbuch aufzunehmen.
Andrea, warum feiern wir jetzt 500 Jahre evangelisches Gesangbuch?
Naja, ich finde, wir haben ja jetzt einige Jubiläen schon durch seit 2017 und schon vorher. Aber ich glaube, dass gerade das Gesangbuch für evangelische Christinnen und Christen ja seit 500 Jahren einfach ein wichtiger Lebensbegleiter im Alltag ist, und ein Stück weit auch so protestantische oder evangelische Identität prägt. Und das über 500 Jahre lang schon tut. Und deshalb finde ich es ganz angemessen, das jetzt zu feiern und eben auch zu schauen, einmal auf die Entwicklung dieser 500 Jahre, was ist da so passiert, wie haben sich Gesangbücher auch verändert und dann eben auch zu schauen, wie geht es mit dem Gesangbuch jetzt weiter. Ich glaube, das ist ja jetzt auch ein ganz schöner Anlass. Und ganz nebenbei finde ich auch das Gesangbuch natürlich ein wunderbares Medium ist, wo man ja auch schön Konzerte organisieren kann. Es hat ja auch eine musikalische Tradition, die damit zusammenhängt. Es ist auch einfach was, was man ein bisschen auch vermarkten kann, finde ich. Und das kann die Kirche ja auch mal machen.
Du hast es ja schon mal angedeutet, der Wirkungsbereich, den jetzt das sogenannte EG, Evangelische Gesangbuch, heute hat, der ist ja ein anderer, als das jetzt zum Beispiel ein so ein Schulgesangbuch, nenne ich es jetzt mal, von Magdalena Hallmayr hat. Weil es ja durch diesen institutionellen Kanal geht und damit ja auch irgendwie wichtig ist, dass eine offizielle Lehre auch widergespiegelt wird. In irgendeiner Form. Man muss diesen Begriff offizielle Lehre jetzt im protestantischen Kontext auch nicht zu hart nehmen. Vor allem nicht, wenn da, keine Ahnung, was es, wie viel es Landeskirchen zu dem Zeitpunkt noch gab. Waren ja mehr als heute. 26.
Ach
Ja.
je, ja, richtig, ja.
Ich komm nicht mehr so ganz mit. Ja, da also irgendwie ja auch dran beteiligt waren. Es soll ein, wie ich jetzt herausgefunden habe, durch Pressemeldungen und so 2025 ein Gesangbuch, ein neues evangelisches Gesangbuch in die Erprobung gehen. Hast du den Weg verfolgt?
Also so ein bisschen. Wir hatten ja auch auf der Tagung, waren ja sozusagen die Menschen oder ein Teil der Menschen, die jetzt in diesen Kommissionen sitzen, auch da und haben darüber auch berichtet. Und ein bisschen hat man das ja auch mitgekriegt. Also was mir in Erinnerung ist, es gab mal dieses Liedervoting irgendwie, wo die fünf beliebtesten Lieder, die unbedingt ins Gesangbuch müssen, gewählt wurden. Genau, ich habe mir das auch angeguckt und auch durch diese Gespräche gesehen, es ist ein unheimlich komplizierter Prozess, der da jetzt läuft. Natürlich gerade dadurch, dass da so viele Leute beteiligt sind und auch beteiligt sein müssen. Also ich meine, es ist was anderes, ob Emilie Juliane da allein ihr Gesangbuch rausgibt oder ob das eben so ein großer Kreis ist, der ja auch in gewisser Weise eine Diversität abbilden muss oder eine Pluralität, die wir ja in der evangelischen Kirche haben. Und dann, und das finde ich, ist im Moment eigentlich auch der interessanteste Punkt, dass wir ja auch einen digitalen Wandel haben oder ja mitten auch in so einer Form der Transformation sind von unserer ganzen Kultur eben dadurch, dass das Buch ja an sich jetzt nicht mehr das einzige Medium ist, was wir haben, sondern dass es eben auch parallel dazu eine App geben soll, die nochmal ein weit größeres Repertoire an Liedern auch bietet und halt auch so Sachen ermöglichen soll, wie dass man zum Beispiel über diese App Melodien gleich mal transponieren kann. Also ich meine, wir haben das oft in den Kirchen, dann singt man was, dann ist es dem einen zu hoch und dem anderen zu tief. Und dass man da halt gleich sowas auch anpassen kann, da soll eben auch diese App die Möglichkeit geben, dass man leichter Liedzettel drucken kann oder die Lieder an die Wand beamen kann. Und da ändert sich natürlich aber einiges, weil es eben nicht mehr nur dieses Medium-Buch ist, was wir jetzt haben, sondern es ist so ein größeres mediales Gebilde, was da diese Kommission jetzt erarbeitet.
Dennoch soll es auch ein Buch geben. Deswegen schauen wir doch erst noch mal kurz mit dem, was wir jetzt historisch angerissen haben in verschiedenen Punkten. Was können wir lernen und was kannst du dieser Kommission denn jetzt vielleicht auf ihren letzten Metern noch mitgeben?
Was mir ein Anliegen wäre, wäre, dass tatsächlich mehr Lieder von Frauen ins Gesangbuch kommen, dass man da guckt, dass da ein gewisses Gleichgewicht gehalten bleibt. Ich finde es auch mal unabhängig von den Liedern, die da natürlich eine wichtige Rolle spielen. Auch das hat ja die Tagung gezeigt, ist ein Gesangbuch ja weit mehr. Da sind noch Gebete drin, da stehen Bibelsprüche. Und das ist mir vor allem durch die Forschungen von Esther Wipfler dann auch klar geworden, die das sehr intensiv macht, ein Gesangbuch. Gesangbücher hatten immer auch Bilder. Und auch Bilder sind ja eine Möglichkeit, um Frömmigkeit zu leben. Also die sind nicht einfach nur Zierde, sondern wenn man sich so ein Bild anguckt, dann bezwecken die jeweiligen Gesangbuchherausgeber damit auch immer irgendwas, dass dieses Lied oder dieses Bild jetzt genau hier abgedruckt ist. Und ich glaube auch das ist eine Sache, wo ich mir wünschen würde, dass diese Tradition auch weitergeht. Ich meine, gerade wo wir ja auch in einer Zeit leben, wo es überall eigentlich mehr Bilder als Texte gibt. Und da glaube ich, dass das auch eine Möglichkeit ist, um da auch Leute auch anzusprechen, wenn es einfach ein schönes Buch ist, was man gern in die Hand nimmt und gern anguckt.
Jetzt hast du ja vor allem herausgestellt, dass es schöner wäre, wenn das ausgeglichener wäre, was die Autorinnenschaft angeht von den Liedtexten. Aber wir haben jetzt ja auch gesehen vorhin, die Emilia Juliane hat ja tatsächlich weibliche Themen gehabt. Magdalena Hallmayr, ich habe es jetzt mal vorsichtig so genannt, gibt es ein Analogon zur apostolischen Sukzession, dadurch, dass sie sich einreiht in die Sängerinnen, die auch das Evangelium verkünden dürfen. Aber bei Henriette Katharina haben wir zum Beispiel gesehen, eigentlich ist da nicht wirklich ein Unterschied. Also was würde es jetzt für einen Unterschied machen, wenn wir einfach mehr Lieder von Henriette Katharina aufarbeiten und dann in dieses Gesangbuch machen?
Also ich glaube, ein Gesangbuch ist ja auch immer so ein Ort, wo praktisch auch die jetzige oder die Christenheit, die jetzt lebt, in Kontakt kommt mit der Vergangenheit, der Christenheit, die in der Vergangenheit gelebt hat, und die besteht eben nicht nur aus Männern. Und ich glaube, das deutlich zu machen, das ist absolut angebracht, zu zeigen, christliche Gemeinden bestehen eben aus Männern und Frauen. Darüber hinaus natürlich auch. Also dass man sieht, wie divers sozusagen diese Gesangbuchgeschichte schon gewesen ist und ja immer auch noch ist. Ich glaube, das ist schon ein Auftrag, den man da wahrnehmen muss. Also einerseits Tradition übermitteln, auf der anderen Seite eben auch das, was ich, das Neue da mit einzubringen.
Aber brauchen wir dann überhaupt noch ein Buch?
Ich glaube schon. Gesangbücher waren ja auch so Orte, und das wünsche ich mir eigentlich, dass das auch weitergeht, die so in Familien verschenkt wurden, die weitergegeben wurden. Ich habe mir jetzt ziemlich in Archiven viele alte Gesangbücher angeguckt. Oft stehen da ganze Stammbäume drin von Familien. Es sind Widmungen drin. Es liegen vielleicht noch getrocknete Blumen drin oder irgendwelche Gottesdienstzettel oder so. Es ist einfach dieses Buch, was man in die Hand nehmen kann, in dem man auch blättern kann und da mal hier und dort auch lesen kann. Nicht nur, wenn man im Gottesdienst sitzt und singt, sondern auch, wenn man zu Hause sitzt, so als ein Medium der Frömmigkeit. Ich meine, ich weiß, dass das alles mit einer App in gewisser Weise auch geht, aber ich finde es immer noch schön, wenn man da tatsächlich ein Buch hat, was man auch in die Hand nehmen kann.
Aber dieses Dilemma, was du gerade beschrieben hast, finde ich sehr gut. Zwischen der Tradition gerecht werden, sich in diese Tradition stellen, die ja, wie wir jetzt hoffentlich gesehen haben in der letzten halben Stunde, durchaus auch problematisch ist, teilweise, oder nicht nur teilweise, schon auch grundsätzlicher problematisch ist, wenn wir einfach schon mal allein empirisch jetzt deine Befunde da reinnehmen und sagen, ja, die Emilie Juliane hat 800 Lieder geschrieben, die Henriette Katharina mehrere tausend Dichtungen beigetragen, dem Allgemeinliedgut, und heute findet sich davon nichts. Ja, dass man sich zu dieser Tradition verhält, ja, durch so ein Druckerzeugnis, aber ja eben auch Menschen erreichen will, in die Moderne hineinsprechen will, dass man sich erneuern möchte. Ob das so funktionieren kann mit einem Buch, das würde ich tatsächlich einfach in Frage stellen, und ob das die Kirchensteuermittel auch wert ist. Ja, die dafür aufgewendet werden, dass ein paar bürgerliche Haushalte da ihren Stammbaum reinzeichnen und das halt weitervererben können. Also dann kann ja auch irgendein Verlag sich eines Gesangbuchs annehmen und sagen, okay, es gibt jetzt von irgendeiner tollen Theologin, die musikalisch ist, gibt es dann halt mal wieder ein Gesangbuch mit 250 Liedern, aber das ist halt nicht unbedingt etwas, was jetzt eine Kirche hochoffiziell mit Kommission und allem herausgeben und finanzieren muss.
Ja, ich meine, das ist, deshalb gibt es ja auch diesen doppelten Weg jetzt. Und ich meine, ich muss da sagen, ich bin da sehr dafür, tatsächlich, dass da jetzt eben dieses digitale Format auch gewählt wird. Nichtsdestotrotz, also Bibeln haben wir ja auch noch als physische Bücher. Und ich glaube, da würde im Moment ja auch noch niemand sagen, dass man die nicht mehr braucht. Ich würde sagen, dass dieser Doppelweg tatsächlich der richtige ist, wie es dann mit dem Gesangbuch weitergeht. Ob wir in 100 Jahren noch ein Buch in die Hand nehmen oder es dann alles völlig anders läuft, das müssen wir jetzt sehen. Aber ich glaube, im Moment wäre ich einfach noch dafür, dass wir dieses Medium Buch noch mal beibehalten.
Andrea, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich fand, es war ein sehr interessantes Gespräch, in dem ich und ich hoffe auch unsere Hörerinnen und Hörer vieles gelernt haben. Danke, dass du da warst.
Ja, danke dir. Es hat Spaß gemacht.
Und an alle da draußen, ihr kennt es, lasst uns bitte ein Like da. Gebt uns unbedingt eine Bewertung auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört. Das hilft uns wirklich sehr, auch in der Nische gefunden zu werden. Und ganz besonders am Herzen liegt mir, wenn ihr die Angebote der Eule mögt, wenn sie euch gefallen, dann denkt doch mal darüber nach, euch ein Abo zu klicken, um uns zu unterstützen. Ihr ermöglicht damit allen Menschen frei, unsere Inhalte zur Verfügung zu haben. Das wäre wirklich großartig. Und damit sage ich Tschüss, Andrea.
Tschüss!
Tschüss.